Hallo, liebe Weites Feldhörer. Mein heutiger Gesprächsgast ist der Schlagzeuger Pascal Schumacher aus Luxemburg. Pascal ist musikalisch allgemein eine super interessante Persönlichkeit, aber ganz besonders ich als Schlagzeuger finde es extrem spannend, mich mit ihm zu unterhalten, weil er ursprünglich mit einer klassischen Ausbildung begonnen hat und jetzt mittlerweile einer der angesagtesten Jazzmusiker ist und so eine ganz interessante Art gefunden hat, seinen Vibraphon- und Marimba-Schlagzeugklang mit elektronischen Sounds zu kombinieren und gerade kürzlich auch ein neues Album veröffentlicht hat. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes und wir werden natürlich jetzt im Gespräch ganz ausführlich besprechen, was im Album so abgeht und was für ein Konzept dahinter steckt. Außerdem sprechen wir über Pascals pädagogische Erfahrung, wie er zum Improvisieren gekommen ist und wie man sich beim Rasenmähen tierisch entspannen kann. Übrigens ist euch vielleicht aufgefallen, man hört den einen oder anderen Vogel im Hintergrund zwitschern. Ich bin jetzt hier zum Intro aufnehmen auf dem Balkon rausgegangen und genieße jetzt hier meinen morgendlichen Kaffee mit dem Blick in die Sonne. Dass ich jetzt hier draußen so entspannt aufnehmen kann, habe ich übrigens dem mobilen Interview-Kit von Rode zu verdanken. Rode unterstützt den Podcast Weites Feld dankenswerterweise mit ganz, ganz viel coolem Equipment. Das Intro, wie gesagt, jetzt spreche ich gerade mit dem mobilen Interview-Kit ein. Das besteht aus 2 Clip-Mikrofonen, dann kann man auch ein Interview direkt führen. Die kann ich direkt hier mit einem Adapter in mein iPhone reinstecken und habe dann hier gleich die Möglichkeit, in guter Qualität aufzunehmen. Und den Podcast selber habe ich mit dem Rode NT-USB Podcast-Mikrofon geführt. Ich bin mal gespannt, was ihr klanglich davon haltet und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ciao! Hey Pascal, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um bei Weites Feld der Podcast zu Gast zu sein.
Gerne, sehr gerne.
Wo bist du gerade? Bist du in Luxemburg?
Ja, ich bin bei mir zu Hause in Luxemburg schon einige Zeit jetzt. Ich war nur mal ganz kurz weg für ein ganz kleines Konzert in Düsseldorf. Und seitdem bin ich im Land, in unserem kleinen Land.
Es ist wunderschön da. Ich war vor einem Jahr ungefähr für ein Projekt in der Philharmonie in Luxemburg und habe es echt sehr genossen, muss ich sagen. Mhm. Wie ist die Situation derzeit bei euch? Ich meine, Corona ist noch allgegenwärtig. Du hast sicher viele Konzerte, die jetzt verschoben wurden oder gecancelt wurden, richtig?
Ja, also bei mir kam ja eine CD raus, eine neue CD, die heißt Sol. Wir haben auch den Erscheinungstermin ein paar Mal nach hinten verschoben, wegen den bekannten Gründen. Und natürlich gab es eine Tournee, es waren 16 Konzerte, die dann halt einfach plötzlich, oder nicht alle zusammen, eine nach dem anderen, weggebrochen sind. Und jetzt ist alles verschoben, nicht alles, aber ein großer Teil. Und aber in den frühen Herbst jetzt, das macht mir auch noch ein bisschen Sorgen. Keiner hat ja jetzt so eine richtige Sicht, ob oder wenn ja, unter welchen Umständen das dann passieren darf.
Das wollte ich gerade ansprechen. Dein neues Album ist natürlich super wichtiges Thema heute im Podcast. Du hast, also viele haben in irgendeiner Form Möglichkeiten gefunden, trotz Corona Konzerte zu realisieren und haben kleine Livestreams bei YouTube gemacht. Und ich habe das geschaut und muss sagen, das ist natürlich eine absolute Meisterleistung gewesen. Du hast in diesem wunderbaren Mudam-Museum dein Release-Konzert einfach gestreamt. Das sah so cool aus und so extrem geplant mit dem Video. Habt ihr das so spontan erst erfunden, weil das eben erforderlich war, oder hattet ihr das ohnehin geplant?
Nein, also es war nicht geplant. Ich wäre normalerweise, glaube ich, an dem Tag in Budapest gewesen oder in Wien. Also es war ein Termin auf dem CD-Release-Termin drauf. Mir ging es halt drum, also ich habe ja in dieser Zeit dann auch so ein paar Streaming-Konzerte von zu Hause hier aus meinem Musikstudio gespielt. Und es ging mir darum, dass dieser Erscheinungstermin, das war der 5. Juni, nicht einfach so an mir vorbeizieht und dass ich nur gucke, ob ich gute Zahlen bei Spotify habe. Ich wollte irgendwie, dass es trotzdem ein Event ist oder dass was Besonderes passiert. Und da kam die Idee halt, natürlich, was sonst, ein Konzert zu spielen, ein Konzert dann halt vielleicht nicht bei mir im Keller, weil das hatten die Leute schon gesehen und hat keiner mehr Lust drauf. Ein Konzert eher dann halt in einem extraen Rahmen. Und ja, es gab relativ schnell einige Ideen und die hier hat mir besonders gut gefallen. Weil die Platte halt auch Sol heißt und ich wollte eigentlich so ein bisschen in den Sonnenuntergang reinspielen. Das Konzert hat halt auch dann, wir haben überhaupt kein Licht dazu genommen, das heißt, es war anfangs ziemlich hell und dann wird es immer dunkler. Und das war die Idee und ja, der Raum ist speziell, ist sehr inspirierend und es war eine schöne Aktion. Und jetzt gibt es dann halt immer noch diese Bilder, ich habe es auch aufgenommen in Multitrack, vielleicht bringen wir was raus. Es ist, ja, so ist irgendwie was Extras passiert dann trotzdem an diesem 5. Juni.
Also die Location war auf jeden Fall schon mal der Hammer. Ich fand das Video, man kann es noch, denke ich, immer noch online sehen. Ne? Ich habe es auch im Nachhinein noch gesehen.
Es steht bei Facebook, ich werde aber jetzt auch irgendwann in einer besseren Qualität bei Vimeo und YouTube hochladen.
Ah super, dann packen wir den Link auf jeden Fall mit in die Shownotes, dass die Zuhörer sich das nochmal anschauen können. Es lohnt sich auf jeden Fall. Cool. Du hast einerseits natürlich eine super coole Location für das Release-Konzert gehabt, aber auch die Musik und vor allem die Instrumentierung fand ich super inspirierend. Also wer klassisches Schlagwerk so ein bisschen kennt, Marimbafon, Vibraphon und die ganzen anderen Sachen, du hast davon wahnsinnig viel benutzt, hast aber auch zum Beispiel ein Glockenspiel gespielt und hast auch ein elektronisches Musikinstrument gespielt und auch ein Keyboard und so. Wie kam dieses Setup zustande? Ist das aus dem Studio live gegangen oder hattest du das vorher schon im Hinterkopf?
Also ich spiele jetzt seit 1,5 Jahren immer wieder Solokonzerte. Es ging los in Salzburg beim Jazz in the City Festival, wo ich regelmäßig zu Gast war. Und die Festivalchefin, die Tina Heine aus Hamburg, sie hat gesagt irgendwann, ja, was machen wir denn nächstes Jahr, Pascal? Du hattest jetzt deine ganzen Projekte schon mal hier. Wie wär's, wenn du Solo spielst? Und da war ich natürlich dann so ein bisschen Vibraphon Solo. Wem möchte man das gerne antun? Ich habe es mir überlegt, hatte Lust und sie hat mir dann auch so ein bisschen Freiraum gelassen und wir haben ein nettes kleines Theater in Salzburg gefunden, das Shakespeare. Und ich habe dann 2 Abende da ein Set von 40 Minuten gespielt. Für mich ein absolutes Experiment. Und es hat sich extrem gut angefühlt. Ich war super froh über diese Situation, über diese extreme Freiheit. Mein Vorgängerprojekt hieß Drops and Points mit mehreren Musikern, mit einer Szenografie, mit Live-Licht, das live gesteuert wurde, mit Laptop auf der Bühne und halt extrem viel Aufwand und auch extrem wenig Freiheit, außer halt einigen kurzen Momenten im Programm. Und dann plötzlich Solo spielen und frei entscheiden, dass man einen Teil zweimal spielt oder einen anderen Teil weglässt und die Reihenfolge ändert und einfach mal hier einen Takt mehr macht, dann einen Takt weniger, weil es sich danach anfühlt. Das war so ein Befreiungsschlag, den ich dann halt, wo ich extrem Lust drauf hatte, den immer wieder spüren zu können. Und dann habe ich halt das Solo weitergedacht und auch Richtung Aufnahme. Dann gab es dieses Instrumentarium mit Vibraphon und ein bisschen Synthesizern, um halt, wir kennen es alle vom Vibraphon, der Tonumfang ist nicht enorm und es gibt überhaupt keine Tiefen. Und deshalb möchte ich die ganz gerne auffangen mit Flächen, die ich dann halt auf 2 Synthesizern, die zusammen gesynkt sind, produziere.
Wie hat sich der Kompositionsweg so gestaltet? Also du hast beschlossen, ein Solo-Album zu machen. Wie hast du die Songs geschrieben? Hat das einen thematischen Zusammenhang oder ist das so Stück für Stück passiert?
Nein, also es gab so ein paar Fragmente oder so ein paar Ideen, an die ich dann gleich gedacht habe, als die Tina Heine gesagt hat, du musst Solo spielen bei mir. Natürlich habe ich für dieses Konzert, sie hat mich vor dem Sommer angerufen, das war im Oktober. Natürlich habe ich da für dieses Konzert mich vorbereitet und ein bisschen überlegt, was kann ich machen, was funktioniert. Ich glaube, das war so die erste Phase. Dann nach diesem Konzert musste ich zuerst Drops and Points abschießen und ein paar Sachen regeln, bevor ich mich voll auf Solo konzentrieren durfte. Dann habe ich immer wieder hier und da kleine Konzerte gespielt und jedes Mal gab es irgendwie ein bisschen neues Material dazu Und dann ist natürlich dann irgendwann stehen Studiotermine und im Vorfeld, da haben dann noch andere Stücke irgendwie ihren Weg ins Repertoire gefunden, sogar auch dann halt im Moment selbst. Also wir haben dann irgendwie alles aufgenommen, was ich mir vorgenommen hatte, und es gab noch 1,5 Tage Zeit, und dann haben wir einfach rumexperimentiert mit meinem Tontechniker und zum Beispiel Amarcord, was halt die Intro ist, so eine kleine Stimmung eingefangen, die einfach da sein konnte wegen Zeit und Lust und Inspiration.
Und gerade diese elektronischen Teile interessieren mich total, denn also viele der Zuhörer sind auch klassische Musikerinnen und Musiker, und ich komme auch eher aus der klassischen Percussion-Ecke, und mich interessieren wahnsinnig diese elektroakustischen Kompositionen, die es immer mehr gibt. Wie ist dein Schritt denn in diese elektronische Ecke passiert? War das, hast du dich schon immer dafür interessiert, oder hast du es jetzt erst für das Album dazu genommen?
Nein, also ich habe vom Vorgängerprojekt gesprochen, Drops and Points, da gab es Laptop, da gab es Synthesizer, da gab es schon einiges in die Richtung auf der Bühne. Ich interessiere mich länger dafür, habe mir immer wieder so kleine Maschinen gekauft, damit rumgespielt. Bei Drops and Points war es zum ersten Mal, dass ich so Sachen mit auf die Bühne genommen habe, und ja, man wöhnt sich dran, und wie gesagt, es ergänzt sehr gut das Spektrum, was das Vibraphon abdecken kann, und ja, das Schöne dran ist, alles ist erlaubt, es gibt kein Setup, das es zweimal gibt, jeder kuppelt die Sachen anders aneinander und benutzt die Maschinen anders, und das finde ich ziemlich cool. Also es gibt da nicht es gibt keine Elektropolizei, die irgendwie sagt, so jetzt das kann man nicht machen oder das geht nicht. Alles geht, sogar die billigsten Sounds, die du irgendwo findest, kannst du intelligent einsetzen und dir zu eigen machen. Und ich finde das extrem spannend, und das gehört jetzt zum Weg, den ich gehen möchte, auch in Zukunft.
Ist das für dich auch so eine ganz willkommene Möglichkeit, den klassischen Sound-Vibraphon, Marimbaphon quasi zu erweitern, ohne dass, du hast von der Musikerpolizei da gesprochen, ohne dass jemand sagt, oh ja, also das ist ganz unüblich oder so, dass das für dich quasi ein willkommenes Mittel ist, um dein Vokabular zu erweitern, ohne dass wirklich jemand jetzt da die klassischen Spieltechniken vielleicht angreifen könnte oder sowas?
Ja, also ich habe ursprünglich klassisch studiert, und danach habe ich mich immer mehr Richtung Jazz begeben und dann auch Jazz studiert. Und dann war ich sowieso schon in der Jazzwelt und nicht in der Klassikwelt. So diese Mallet-Orgien und so weiter, das war dann mir schon weit hinter mir, weil ich da immer nur der einzige Mallet-Spieler war. Auf diesem Weg gab es dann auch irgendwann dass ich live immer einen Tontechniker dabei habe, mit dem wir das Mikrofonieren und das Vibraphon halt dann auch immer mehr entfremde. In dem meisten Moment ist einfach mal erweitere. Das heißt, zum Beispiel, ich spiele fast dauernd mit einem Oktaver, der eine Oktave drunter mitspielt, aber ganz, ganz, ganz leicht, um das Instrument halt ein bisschen mehr Volumen zu geben. Und so haben wir einige Tricks über die Jahre entwickelt, die machen, dass man wegkommt von diesem klassischen Mallet-Sound, den man halt in der Hochschule gespielt hat. Und das halt das Instrument ja versucht auf eine andere Ebene zu bringen. Und natürlich, wenn man dann halt noch andere Maschinen dazu nimmt und Live-Effekte fährt und abfeuert, ist es einfach ein Instrument, das ein Mittel zum Zweck ist. Und es ist nicht mehr jetzt dieses Percussion-Instrument. Und ich versuche damit eigentlich auch nicht die Percussion-Welt zu erobern, sondern normale Zuhörer zu erreichen, was eigentlich viel für mich viel interessanter ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich erzähle.
Du hast gesagt, du hast ursprünglich mit einem klassischen Studium begonnen. Das heißt, du hast an der Hochschule irgendwo klassisches Schlagwerk studiert?
Genau, ich war in Straßburg bei Emmanuel Séjourné, den ich schon sehr viele Jahre als meinen Hero bezeichnete, bevor ich hinging. Und dann war ich relativ früh da, sogar schon vor Abi bin ich immer hin und zurück nach Straßburg als Jungstudent, und Ja, das war meine klassische Zeit. Es war dann danach noch 4 Jahre in Straßburg, wo ich aber auch via Emmanuel Séjourné, der mich so ein bisschen auch in diese Improvisationsecke orientiert hat. Und dann habe ich angefangen, mich für Jazz sogar zu interessieren und habe parallel dann bei einem Jazz-Vibraphonisten Unterricht genommen. Und das war so, glaube ich, das erste Mal, wo ich mich befreit habe. Ich habe vorhin von dem Befreien besprochen. Also bei Manu habe ich neue Musik gespielt, Partituren, die so groß waren, dass man sie in Spezialtaschen transportieren musste.
Alle, die neue Musik spielen, wissen, wovon du sprichst jetzt in diesem Moment.
Ja. Und da kurz danach habe ich das Realbook gekauft und dann spielt man ein Stück während 10 Minuten und das ist eine Seite, ein Zettel. Und das hat mir schon extrem viel bedeutet, dass das plötzlich möglich war. Und dann hatte ich immer weniger Lust auf diese riesen, riesen Plakate. Und ich war befreit zum ersten Mal, bis ich mich dann eigentlich wieder eingesperrt habe in diesem immer weitergehen auf dieser Route mit Jazzbands, immer mehr Musiker, immer größere Projekte. Und dann kam jetzt dann halt mit dem Solo das zweite Mal der Befreiungsschlag.
Aber was denn, also der Schritt quasi, ich finde, das ist ganz interessant. Viele Gäste im Podcast sprechen auch von sowas, so eine Art Befreiungsschritt, wenn man quasi zum ersten Mal von so einem ganz großen Weg, wo man eigentlich von vornherein denkt, das ist der richtige sozusagen, abweicht, um seinen eigenen irgendwie zu gehen. War das eine große Überwindung, diesen Schritt zu gehen?
Nein, nein, weil ich halt, glaube ich, auch das Glück hatte, relativ schnell neue, super musikalische Partner zu finden, die den gleichen Weg gingen. Und also der erste Schritt war halt Realbook und Jazz-Standards und die Jazz- und die Bebop-Sprache und die Hardbop-Sprache lernen und damit spielen können. Der zweite Schritt, und der war eigentlich viel wichtiger, ist, wenn man anfängt, seine eigene Musik zu spielen. Und dann ist, wie gesagt, dann hat die Polizei auch nichts mehr zu melden, weil dann ist es ja sein eigenes Material. Und ja, die nächsten Schritte waren dann halt vielleicht dann das Setup, dass man es halt so organisiert, dass man soundlich und logistisch es so bewältigen kann, dass man eigen ist und dass man glücklich damit sein kann, wenn man das so sagen kann. Ich bin glücklich, glaube ich, damit.
Das ist schön, du siehst auch sehr glücklich aus.
Danke dir.
Du unterrichtest zusätzlich zu deiner Konzerttätigkeit auch.
Genau.
Wie ist das gekommen? Hast du schon früh auch pädagogisch gearbeitet oder kam das erst später dazu?
Ich habe schon ganz jung angefangen zu unterrichten. Es gab in Luxemburg hier sogar bei mir im Dorf eine kleine Musikschule. Via Unterrichten habe ich Geld ein bisschen verdient und konnte mein erstes Auto, mein erstes Vibraphon und konnte mir mehr Schlägel kaufen, als meine Eltern mir finanzieren wollten. Das hat immer dazugehört. Ich glaube, also die ersten Jahre, ich habe, glaube ich, mit 16 angefangen zu unterrichten und habe nie aufgehört. Das war anfangs rein, um halt mir mein Studio, meine ganzen Geschichten zu finanzieren. Irgendwann wurde es natürlich dann wichtiger, weil ich dann am Konservatorium war hier in Luxemburg und dann, wo ich mittlerweile jetzt dann auch eine Professur habe. Und ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Das Witzige ist, anfangs habe ich nur klassisch Percussion unterrichtet und Jazz gespielt. Dann irgendwann habe ich angefangen, immer mehr Jazz auch zu unterrichten. Ich bin jetzt dann halt auch eher Professor für Jazz, obwohl ich noch ein paar Stunden klassisch betreue. Und jetzt spiele ich eigentlich immer weniger Jazz. Jetzt spiele ich immer mehr so meine Musik, die jetzt nicht die Musik und die Sprache von Milt Jackson ist, die ich eigentlich unterrichte. Das heißt, irgendwie habe ich immer was anderes unterrichtet als das, was ich gerade spiele. Und ich glaube, das ist wichtig. Also für mich ist das wichtig gewesen, weil ich dann die Musik, mit der ich mich dann privat und auf der Bühne beschäftige, nicht die gleiche Musik ist, die, wo ich die Magie immer wieder erklären muss und erklären, warum dieser Ton jetzt da besonders cool klingen kann oder ein bisschen besonders bluesy oder ein bisschen besonders karibisch klingen kann. Hat sich eigentlich zufällig so ergeben, aber ich muss immer wieder feststellen, dass das für mich macht, dass es erfrischend bleibt. Sowohl das eine wie das andere.
Und wie lässt du deinen, du hast ja diese, du hast so viele Eindrücke gesammelt außerhalb von dieser ja etwas begrenzteren klassischen Welt. Wie lässt du das einfließen in deinen Unterricht, auch wenn du jetzt zum Beispiel klassische Schüler unterrichtest?
Das müsstest du eigentlich meine Schüler fragen. Ich denke natürlich, wenn mir meine Schüler auch die klassischen etwas vorspielen, habe ich wahrscheinlich andere Sachen zu sagen. Ich vergesse vielleicht wichtige Sachen, die der klassischere Lehrer direkt erwähnt, und ich erwähne andere Sachen. Und es geht aber im Großen und Ganzen geht es immer nur um Musik. Das heißt, wenn man das auf die höhere Ebene bringt, kann ich natürlich versuchen zu vermitteln, warum eine Version, die mein Schüler von einer Bach-Suite gespielt hat, warum es funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Und das genieße ich eigentlich sehr. Also es beflügelt mich auch immer wieder. Es ist auch gut für mich, dass ich immer noch so ein paar klassische Studenten habe, weil ich dann auch immer wieder so ein bisschen übe, ein bisschen wieder Sachen spiele, die ich nicht selber komponiert habe, wo man halt andere Hindernisse begegnet als bei seiner eigenen Musik, die man ja nach Tagesform gestalten kann.
Und spielst du mit diesen klassischen Studenten dann auch diese berühmten riesengroßen Partituren, oder gibt es da dann so eine spezielle Herangehensweise, was Stücke und Etüden und sowas angeht?
Ja, also es gibt alles, ne? Also so, wenn es je nach Schüler, je nach Situation, muss man halt manchmal denen erklären, wie man das zusammenklebt und zusammenschnippelt, die einzelnen Stimmen wieder rausschreibt, das Kleider macht. Oder wie man sich so ein schönes Katalog baut mit den auf den richtigen Stellen, wo man drehen muss. Also diese Sachen, die ich auch gelernt habe, die ich glücklich bin, nicht mehr so oft machen zu müssen. Und natürlich gibt es dann wieder die neuen Wege, ne? Die neuen Wege von mit iPad spielen und das Bluetooth-Pedal bedienen, was ich auch mittlerweile lernen musste oder auch glücklich bin, es zu kennen. Und was die Schüler auch immer mehr hier einsetzen, was ich ziemlich cool finde. Ich kann aber auch da sehr viel von ihnen lernen, weil sie jünger und intuitiver mit diesen Sachen umgehen als der alte Schuhmacher.
Und welche Rolle spielt für dich jetzt für klassische Musiker, also Schlagzeuger oder auch andere Instrumentalisten, Improvisation? Also hast du das Gefühl, das sollte vielleicht einen größeren Stellenwert haben, auch wenn man jetzt eine rein klassische Ausbildung macht?
Absolut, absolut. Also ich mache das mit meinen Schülern, auch die jetzt nicht im Jazz-Departement sind, wenn es nur geht und wenn sie nur Lust drauf haben. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es viel schneller. Man muss ja nicht über Bebop-Changes improvisieren. Man kann ja auch einfach mal drauf losspielen und gucken, was passiert. Jeder weiß, dass Bach, Chopin und Liszt große Improvisatoren waren und dass das eigentlich zum Handwerk eines Musikers gehört. Und irgendwann wurde es weggelassen, was sehr schade ist. Und ich glaube, wir sind aber in einer Zeit, wo es wieder vielleicht möglich wird. Das ist natürlich für uns Percussion-Spieler ist es einfacher, weil ich glaube, jeder irgendwie trotzdem früher oder schneller entdecken kann, dass wenn man halt auch jetzt, wenn es jetzt nicht Mallet-Instrumente sind, man sich ein paar Sachen nebeneinander stellt, kann man relativ schnell da sich damit amüsieren, wenn die Sachen, Instrumente gut klingen und einen inspirieren. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein einfacher Weg reinzukommen, wenn es nicht tonal gebunden sein muss, um einfach mal zu gucken, was man halt, wenn man aufnimmt, was man so produzieren kann. Ich sage jetzt aufnehmen, weil ich das mit den Schülern eigentlich so sehr gerne mache, dass sie sich selber aufnehmen, um zu hören, wie cool das manchmal klingt, was sie eigentlich spielen.
Und was würdest du sagen? Ich meine, klar, man kann mit Trommeln oder ein paar Effekt-Percussions relativ schnell improvisieren, aber ich habe es oft schon erlebt, auch mit Studenten oder Schülern, denen ich gearbeitet habe, die haben dann durchaus mal Interesse, auch im Vibraphon-Bereich oder sowas, ne, mal zu improvisieren, mal da ranzugehen. Wenn du jetzt so einen klassischen Studenten dir vorstellst, was würdest du empfehlen, wie kann man, also mit welchem, vielleicht mit welcher Literatur oder mit so ein paar rudimentären Übungen, wie kann man da so rangehen an die Materie? Weil es so ein Riesenfeld, ne? Man weiß manchmal gar nicht, wie man da starten soll.
Gestern hatte ich eine Studentin bei mir, die den klassischen Weg gegangen ist und jetzt fertig ist. Es war gestern ihre allerletzte Stunde. Und sie war immer so ein bisschen schüchtern und sie hatte nicht wirklich Lust auf dieses Improvisieren. Und jetzt irgendwie kurz vorm Ende hat sie Lust bekommen. Das hat sie mir vor ein paar Wochen schon gesagt. Und ich habe mit ihr gespielt, ich weiß nicht, das kennst du, ein Mallet-Duo von Emmanuel Séjourné, das heißt Loza. Und in Loza gibt es so einen kleinen Teil, so eine achttaktige Akkordfolge, wo es so eine kleine Melodie gibt, die zuerst vom Marimba gespielt wird und danach vom Vibraphon. Und die Akkorde sind auch ganz tonal, es gibt eine Mini-Modulation. Und diese Stelle zum Beispiel, diese acht Takte, habe ich dann, aber auch schon mit anderen Schülern davor, die eignen sich sehr gut, um einfach mal zu gucken, was passiert. Da kann eigentlich nichts schief gehen und sie hat sich da gestern zum ersten Mal und leider auch zum letzten Mal dann richtig befreit und sich getraut, dann drüber zu spielen. Ich habe ihr zuerst ganz kleine Instruktionen gegeben, die fand sie dann auch relativ schnell langweilig und dann haben wir so ein bisschen Sachen dazu, ein bisschen Gewürze dazugegeben und sie hat das sehr spannend gefunden und ich glaube, das hat sich sehr gut geeignet. Das heißt, im Kader von etwas Bestehenden, wo man schon so ein bisschen auch dann sein Sicherheitsnetz um sich rum hat, dann da kurz diese acht Takte zu loopen und einfach mal spielen und passieren zu lassen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die bei mir gut funktioniert oder bei ihr gut funktioniert hat und die ich empfehlen kann.
Hast du ein Grundlagenwerk oder sowas, wo man sich ein bisschen reinlesen kann, falls einen das interessiert, falls Hörerinnen oder Hörer vielleicht dabei sind, die sagen, sie würden gerne mal ein paar Basics sich anlesen und antrainieren so?
Sorry. Nein, also man kann das auch, glaube ich, sehr, sehr schlecht generalisieren. Es gibt natürlich ganz viele Bücher und so Jazzharmonie und auch im Vibraphon-Bereich gibt es immer mehr Leute, die die Sachen rausbringen und ich gucke mir die Sachen auch sehr oft an, finde mal hier oder da was interessant, aber das ist der ganz große Unterschied, wenn man klassisch unterrichtet. Da erzählt man schon immer regelmäßig Wahrheiten. Man kann so eine richtige Wahrheit erzählen, die eigentlich wirklich nicht falsch zu machen sind. Im Jazz ist es immer anders, weil jeder Schüler hat einen anderen Background, hat andere Möglichkeiten, hat ein anderes Verständnis. Ich finde das eigentlich sehr spannend, weil es immer anders funktioniert. Natürlich gibt es die klassischen Themen, über die man spricht, aber wie man die zusammenbaut, ist bei jedem Schüler, glaube ich, sehr individuell und ich glaube, ich würde mir nie zutrauen, da jetzt ein kleines Büchlein dazu zu schreiben und zu sagen, voilà, so funktioniert es. Das würde, glaube ich, wahrscheinlich nicht funktionieren.
Deine neue Platte Soll ist erschienen bei Neue Meistermusik. Wie kam denn die Kooperation mit dem Label zustande? Ist ja nicht aus Luxemburg, ne?
Es ist ein Berliner Label und ich habe vor ein paar Jahren eine wunderschöne CD bei denen aufgenommen, die Überbach heißt. Das ist ein Werk von einem iranischen Komponisten, der Arash Safayan heißt, aus München. Also er wohnt in München, Bayreuth geboren, aber iranischer Abstammung. Und er hat Musik zu Bach geschrieben. Er hat, es war für Streichorchester, das Zürcher Kammerorchester, ein Pianist, Sebastian Knauer, der war auch ein bisschen so der Träger des Projekts, mit Arash und Vibraphon. Das heißt Vibraphon und Klavier Solo plus Orchester, ein super schönes Werk. Arash hat im Stile von Bach, wie Bach in etwa seine Klavierkonzerte orchestriert hat, andere Themen von Bach neu aufgenommen und wieder zurückgeschrieben, mit natürlich auch einigen Sachen, die Bach nicht gemacht hätte, um es ein bisschen moderner klingen zu lassen. Und das war bei Neue Meister. Ich habe die Leute so kennengelernt, ein sehr nettes Team und die eigentlich auch sich auch in dieser Musik in diesem Genre bewegen, dass ich, das mich sehr antreibt im Moment. Dieses Modern Classic ist, glaube ich, ein sehr guter Begriff dafür. Man, andere sagen Indie Classic oder Contemporary Classic. Der ungeliebte Term dafür ist Neoklassik. Das ist eine Richtung, die mich sehr, sehr anzieht. Nicht alles, was es darin gibt, aber sehr vieles, was es darin gibt und wo sich dann auch Überbach reingegliedert hat. Und ich wollte Soll auch da sehen. Und jetzt ist Soll da auch bei Neue Meister.
Und wenn man jetzt die Platte, man kann die Platte ja schon bestellen, ne? Also es gibt es als Vinyl und auch als CD, man kann das streamen. Aber wenn man das Video sieht von Mudam, dann möchte man das natürlich auch mal live erleben. Wie sieht es denn mit dem Tourplan aus? Wann kann man dich wieder live sehen?
Es gibt Konzerte ab Anfang September. Ich habe aber immer noch, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ein bisschen Angst, ob das wirklich passiert. September, Oktober passieren ein paar Sachen. Das steht nicht alles auf meiner Webseite, aber so ein bisschen kann man da Sachen lesen. Man kann sich auch auf meine ganz neue Newsletter abonnieren, via meine Webseite, pascalschumacher.com. Ich versuche das, also ich habe das schon bei 100 Musikern gesehen, die versuchen das dann regelmäßig zu machen und die 90% machen es dann trotzdem nicht regelmäßig. Aber jetzt ist mal der Ansatz da.
Und auch die Zeit, wo die Leute wahrscheinlich das auch regelmäßig lesen, weil sie alle zu Hause sein müssen.
Genau, und dann würde ich dann da auch nochmal die Konzerte ankündigen und die Leute einladen. Du bist aber in der Schweiz und in der Schweiz ist, du bist in der Schweiz, ne?
Nee, ich bin in Deutschland.
Ah, du bist in Deutschland?
Ja.
Wo bist du denn?
In der Nähe von Frankfurt. Ich denke, du bist in Mannheim, ne?
Oder in Mannheim werde ich spielen, ja. Mannheim, ja, genau. Und auch Saarbrücken ist im Oktober.
Ja.
Luxemburg ist auch nicht so weit von Frankfurt.
Das stimmt, das stimmt. 2-3 Stunden, glaube ich, ist man dort schon, ja.
Also Soll kommt auch Ende Oktober in den großen Saal der Philharmonie mit einer sehr großen Light-Szenografie, um den Raum halt ein bisschen zu füllen. Also Soll augmented sozusagen.
Mhm. Sehr cool. Wir packen auf jeden Fall ganz viel in die Shownotes, dass jeder, der das gern sehen will, deinen Tourplan anschaut oder sich in den Newsletter einträgt.
Bitteschön.
Zum Abschluss von jedem Gespräch gibt es 4 kurze Abschlussfragen an jeden Gast. Und zwar die erste wäre, was übst oder was lernst du gerade? Gibt es da was Spezielles?
Was ich gerade übe? Ha, gute Frage. Es gibt im Programm Soll gibt es ein Stück, das heißt Falling Falling, wo so ein Ostinato ist, wo ich kam auf die Idee eigentlich erst im Studio, das heißt, was auf der CD passiert, ist noch relativ bescheiden. Diesen Teil habe ich jetzt ein bisschen ausgebaut. Beim Mudam-Konzert zum Beispiel hört man, dass es da eine zweite Akkordfolge gibt, die ich übrigens geklaut habe bei Canto Ostinato von Simeon Ten Holt. Ich weiß nicht, ob du das Stück mal gespielt hast. Canto Ostinato, super schön. Musst du dir unbedingt, wenn du es nicht kennst, angucken und es versuchen auf die Bühne zu bringen. Funktioniert super mit Mallet Instruments. Ich übe Falling Falling, diesen Solo-Teil, weil ich da mich sehr amüsiere dran und versuche den noch auf ganz andere Ebenen zu bringen.
Was liest du gerade?
Was ich gerade lese? Also jetzt gestern Abend habe ich gelesen die französische Zeitung Le Monde. Die haben immer so eine Zusatzheft, das heißt Le Monde Diplomatique, wo es meistens über ganz komplizierte ökonomische und politische Themen geht. Und die haben jetzt ein Zusatzheft über Musik gemacht, wo es ganz kleine, nette, super interessante Aufsätze über Musik gibt. Und das liegt gerade neben meinem Bett. Kann ich empfehlen für die französischsprachigen Leute.
Okay. Der Podcast, der ist auf allen möglichen Plattformen online, also iTunes, Spotify und so weiter. Und bei Spotify gibt es eine begleitende Playlist, die heißt Weites Feld, die Playlist. Und jeder Gast, der möchte, ist herzlich eingeladen, ein oder mehrere Stücke der Playlist hinzuzufügen. Also natürlich können wir dein neues Album da verlinken, das ist ganz klar. Aber vielleicht hast du auch noch ein bisschen Musiktipps parat von anderen Künstlern, die du besonders gerne hörst, die dich inspirieren.
Mhm, absolut. Das heißt, das schicke ich dir dann und du lädst das dann hoch.
Genau, oder? Vielleicht kannst du, wenn dir gerade spontan was einfällt, kannst du gerne auch schon einen vorstellen und kannst sagen, wieso du den gerne auf der Playlist hättest.
Also ich habe ja über Überbach gesprochen, ne? Von Arash, das würde ich natürlich empfehlen. Sebastian Mullacht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Elektromann, der jetzt gerade ein Album auch bei Neue Meister veröffentlicht mit Orchester. Ich finde das ziemlich inspirierend. Wen denke ich noch? Das ganz neue Album von Chassol, der Pianist aus Paris, Musikbesprecher, Musikmoderator, seine Sendung bei France Inter. Sein neues Album, was extrem spannend ist, was ich im Moment ziemlich viel höre. Ich glaube, da könnte man auch was rausnehmen.
Super. Beispiel. Also du machst mir eine schöne Liste und dann poste ich das alles auf der Playlist. Zum Abschluss, ich meine, jetzt ist es momentan so, wir sind alle gezwungenermaßen ziemlich oft zu Hause und die Touren sind alle gecancelt und verschoben und so. Aber in Zeiten, in denen, also Zeiten vielleicht vor Corona und wenn jetzt wieder deine Konzerttourneen beginnen, dann kennst du sicher auch so Momente, wenn man vor allem kreativ schaffend ist und du bist viel auf Tour und du unterrichtest und du komponierst noch selbst. Das sind alles sehr fordernde Prozesse und es gibt ja dann immer mal den Moment, du kommst nach Hause und hast das Gefühl, der Kopf, der hört nicht auf zu arbeiten. Man muss immer weiter denken an neue Projekte, an morgen, an übermorgen. Hast du einen Tipp parat für die Freelancer, die zuhören und die das Gefühl haben, sie müssen nach so einem langen Tag mal kurz das Karussell anhalten, ein bisschen abschalten, wie du abends zum Beispiel runterkommst?
Ja, also Sport, ne? Also ich mache... Also die beste Sache zum komplett Musik vergessen, das kann man nur, das mache ich zweimal im Jahr, das ist Skifahren. Da ist man so busy und so in der frischen Luft und abends so müde, da ist der Kopf dann komplett raus aus der Musik für mich. Dann gibt es natürlich Laufen und Radeln, was im Sommer funktioniert. Und vielleicht mein ganz spezieller Geheimtipp, weil es geht nur für Leute, die einen Rasen haben, das ist Rasenmähen. Rasenmähen ist super cool, mache ich total gerne. Und da bin ich dann auch, weil ich dann immer überlege, mein Garten ist nicht ein Quadrat, wo man halt dann immer einfach so die Linien fährt. Ich überlege mir immer die perfekte Linie, wie ich es eigentlich am besten hinbekomme. Ich habe einen Akkuraser. Und ja, ein Akku reicht eigentlich nicht, um es zu machen. Und ich versuche trotzdem immer irgendwie einen Weg zu finden, es mit einem Akku zu schaffen. Ist mir auch schon ein, zwei Mal gelungen, wenn das Gas nicht zu hoch ist.
Und wenn man aber da, erst ein, zwei Mal. Das heißt, das braucht wirklich ein gutes Konzept.
Man muss wirklich die perfekten Linien, weil es ist so auch ein bisschen hügelig. Und natürlich braucht der mehr, wenn du nach oben fährst und wenn du es halt irgendwie gut organisiert bekommst. Ist es möglich und das ist auch eine intellektuelle Herausforderung, die mich dann von der Musik ein bisschen ablenkt.
Das ist wirklich das perfekte Wort zum Schluss des Podcasts. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, fürs Interview und wünsche dir alles Gute. Ich freue mich drauf, dich dann im Herbst live einmal erleben zu können.
Wäre cool, würde mich sehr freuen.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon, das Gespräch mit Pascal Schumacher. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Weites Feld unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, Förderer zu werden. Auf der Seite www.patreon.com/weitesfeld habt ihr da verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung und habt außerdem Zugang zu exklusivem Bonusmaterial, das ich nur den Förderern des Podcasts anbiete. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Ich packe euch die wichtigen Links, die wir im Gespräch besprochen hatten, in die Shownotes und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Ciao!